Es geht weiter. Schöner Satz, oder? Es geht weiter. Das vermittelt Hoffnung, Aufbruch, Zuversicht. Es geht weiter. Aber es gab in der Geschichte immer wieder Momente, in denen den Menschen dieser Satz, glaube ich, im Halse stecken geblieben ist. Ich war diese Woche mit meinem ältesten Sohn in Nürnberg. Wir haben die Felsengänge unter der Nürnberger Altstadt besichtigt, gehen bis zu 26 Meter tief in den Boden rein und wurden im Zweiten Weltkrieg auch als Luftschutzbunker verwendet. Und dann hingen da auch Fotos, Fotos vom 2. Januar 1945, wo die Nürnberger Altstadt in Schutt und Asche gelegt worden ist. Wenn man diese Bilder gesehen hat, finde ich immer wieder beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass viele Nürnberger Frauen vor diesen Schutthaufen standen, sich gesagt haben, es geht weiter, bestimmt nicht. Die Männer im Krieg, wie soll das wieder aufgebaut werden? Unvorstellbar. Viele von euch werden die Bilder der Explosion in Beirut am Dienstag vielleicht gesehen haben, diese Druckwelle, die da alles weggefegt hat. 300.000 Menschen sind an diesem Tag obdachlos geworden. Also letzte Woche. Die halbe Stadt ist in Schutt und Asche gelegt, der Hafen ist de facto nicht mehr da. Es geht weiter. Wie denn bitte? Und ich kann mir vorstellen, dass auch Noah an diesem Punkt war. Es geht weiter. Wirklich? Wie denn? Es ist alles kaputt, es ist alles tot. Wie soll es denn da bitte weitergehen? Aber es ging weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird in Beirut weitergehen und auch bei Noah ging es weiter. Es ist unglaublich, welche schöpferischen Kräfte Menschen entwickeln in solchen Krisen. Und warum das so ist, das erklärt unsere heutige Geschichte in der Predigt. Wir schauen uns zusammen den letzten Teil der Noah-Erzählung an und schließen damit unsere dreiteilige Predigtreihe ab. Es geht weiter und wir hören jetzt mal, wie es weitergeht. Die Arche ist gelandet, das Wasser ist weg, die Tür geht auf und ich bin mir sehr sicher, ein sehr erleichterter Noah wankt so ein bisschen über die Planke. Es ist auf einmal kein Wasser mehr, man muss sich erst wieder umstellen, es bewegt sich nichts mehr. Endlich wieder frische Luft in den Lungen, endlich wieder festen, nicht schwankenden Boden unter den Füßen, endlich wieder Platz, um sich zu bewegen. Und in diesem Zusammenhang finde ich es echt spannend, was die erste Aktivität ist, die von Noah berichtet wird. Er baut einen Altar und betet Gott an. Er opfert ihm Tiere. Ich habe ein kleines Bild gefunden, wie sich ein Künstler diese Zeremonie vielleicht, also wie er sich vorgestellt hat, wie das vielleicht hat ausgesehen. Ja, der Altar mit dem Brandopfer darauf und Gott wird angebetet. Jetzt kann man fragen, so, Moment mal, wieso rotten die jetzt eine ganze Tierrasse aus für dieses Opfer? Ja, von jedem Tier ein paar. Jetzt wird mindestens eins verbrannt. Wenn man genau hinguckt, von den reinen Tieren, die man opfern durfte, auch die man essen durfte, sind 7 Paar mitgenommen worden. Also Opfer funktioniert und die Tauben sind dann auch nicht ausgestorben, falls es eine Taube war. Und dieses Bild, was die Noah-Geschichte am Anfang von Noah zeichnet, stimmt. Noah ist ein richtig frommer Mann. Er lebt für Gott. Jetzt schwingt bei uns manchmal mit, frommer Mann, das sind so die Weltfremden, ja, die so ein bisschen schrullig, ein bisschen verschroben, die nicht so wirklich wissen, wie das Leben läuft, wie man sich in der Welt so sicher bewegt, die Christen halt, ne, so den Ruf haben wir so ein bisschen. Aber bei Noah war das anscheinend anders. Das ist gar nicht hier gemeint. Diese kleine Geschichte zeigt uns, dass bei Noah der Glaube, die Praxis voll in seinem Leben verankert war. Und ich wünsche uns, dass das bei uns auch so ist. Aber um das jetzt einfach zu verstehen und übertragen zu können, müssen wir verstehen, was denn ein Altar damals war. Was für eine Bedeutung die hatten. Es gibt verschiedene Typen von Altaren, die haben sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert, die sind vor allem immer größer geworden und zur Zeit Abrahams sahen Altäre ungefähr so aus. Das ist so die Rekonstruktion, wie die beschrieben sind. Noah war nochmal deutlich früher als Abraham, aber ungefähr so wird das ausgesehen haben. Vielleicht noch ein bisschen primitiver, ein bisschen einfacher, ein Haufen Steine und in der Mitte eine Platte oder eine Fläche, wo man Opfer bringen konnte. Was also war die Funktion damals von diesen Dingern? Zum einen waren Altäre und Standbilder damals sozusagen die Wohnzimmersessel von Göttern. Wenn Menschen sich vor Altären niedergeworfen haben oder vor Tierbildern, dann haben die nicht diese Bilder angebetet, diese Altäre, sondern man hat sich vorgestellt, das ist der Thron eines Gottes. Der sitzt auf dem Altar und lässt sich damit anbeten. Ihr kennt die Geschichte des Volkes Israel am Berg Sinai, wo es die 10 Gebote gibt, steht dieses das goldene Kalb, wo Gott so sauer wird. Die beten nicht wirklich das Kalb an. Die beten den Gott an, der auf diesem Stierbild sitzt. Wahrscheinlich eine ägyptische Gottheit. Ja, dieser Altar war das Zeichen, das sichtbare Zeichen der Präsenz Gottes. Und das ist das, was Noah hier tut. Je schöner und größer der Altar, desto größer und schöner, desto mächtiger war auch der Gott, dem er geweiht ist. Also, das erste, sichtbares Zeichen. Das zweite, der Altar ist ein Ort, an dem Gott geopfert wurde. Opfer, vor allem Tieropfer, kommen uns heute komisch und grausam vor. Aber in der damaligen Zeit war das was völlig Normales. Das Beste der Ernte, das Beste vom Vieh, das Beste, was ich habe, gebe ich Gott. Und das ist eine Form der Anbetung. Ich stelle ihm das Beste, was ich habe, zur Verfügung. Ich bringe ihm so meine Ehre. Das ist auch das, wie die Juden Opfer verstanden haben. Manchmal in anderen Gruppen gibt es auch das Opfer als Fütterung Gottes. Ja, also ich gebe ihm eine Schale Reis und dann isst der Gott diese Schale Reis auf und dann ist er gefüttert. Das ist in vielen Teilen des Animismus, in Teilen Asiens heute noch so, dass die Ahnen, die Geister da gefüttert werden müssen. Gott muss nicht gefüttert werden. Ja, bei den Juden hatte das nichts damit zu tun, sondern die Anbetung stand im Mittelpunkt. Und die dritte und letzte Funktion von Altären damals war die des Denkmals. Und zwar wortwörtlich, Denkmal. Ja, denk mal dran, was Gott getan hat. Wenn Gott irgendwas ganz Tolles getan hat, man eine Gottesbegegnung hatte, eine Gebetserhörung, wenn man was mit Außergewöhnliches mit Gott erlebt hat, besondere Führung oder so, dann wurde Gott ein Altar gebaut, damit man sich an diese Taten Gottes erinnern konnte. Was sagt Noah also konkret mit diesem Altar, den er da baut? Er sagt erstens, Gott herrscht über diese Erde. Das konnte eigentlich ja jeder sehen. Ne? Die Wassermassen, die gekommen und gegangen sind, waren ein Zeichen Gottes. Aber mit diesem Altar erklärt Noah nochmal deutlich, der Herr ist Gott, ihm gehört die Erde, er allein regiert und Gott ist hier in dieser Gegend der Chef und er ist präsent. Altar hingestellt. Das zweite ist, er betet Gott an durch dieses Opfer. Gott wird geehrt und gepriesen, indem Menschen ihm ihr Bestes zur Verfügung stellen. Und das tut Gott in diesem Zeitpunkt. Und das dritte, mit dem Altar zeigt Noah jedem, der in Zukunft hier vorbeikommen wird, allen kommenden Generationen, denkt an das, was Gott getan hat. Denkt an seine Macht, denkt an seinen leidenschaftlichen Hass der Sünde, denkt an seinen Bund, den er mit den Menschen geschlossen hat. Jetzt ist es so, dass das Bauen von Altären in unserer Frömmigkeitsprägung ziemlich unpopulär geworden ist. Hat jemand von euch einen Altar im Garten? Wir haben auch hier neben dem Spielplatz keinen aufgebaut, so einen Steinhaufen oder so. Sieht man relativ selten. Wobei, Steingärten werden jetzt wieder in, ne? Aber ich glaube, die haben damit nichts zu tun. Wir machen das nicht. Trotzdem finde ich das einen spannenden Gedanken. Wie können wir das, was Noah mit seinem Altarbau praktiziert, übersetzen und in unserem Leben verankern? Dieses Kernanliegen auch ausüben. Was können wir uns von Noah abschauen und ihm lernen? Wie können wir den Menschen um uns herum demonstrieren, dass Gott lebt, dass er mächtig ist, dass er herrscht? Diese erste Funktion hier. Bis 1954 gab es in der Bayerischen Landesbauverordnung die Regel, dass kein Gebäude im Ort höher sein durfte als die Kirche. In Städten, glaube ich, war das schon nicht so, aber auf allen Dörfern war die Kirche das höchste Gebäude, das es gab. Warum? Ja, weil Gott auch der mächtigste im Ort ist. Ja, und das musste sich da ausdrücken. Diese Kirchen waren steingewordene Altäre. Zeichen dafür, so groß wie dieses Gebäude ist auch unser Gott. Darum hat man Kirchen groß, prunkvoll, eindrucksvoll gebaut. Ich glaube, diese Funktion haben Kirchen heute verloren. Wenn jemand vor dem Kölner Dom steht oder vor der Diesbecker Dorfkirche, ist fast dasselbe, ja, und staunt, dann staunt er nicht über Gottes Größe. Dann staunt er darüber, boah, was Menschen bauen können, ist ganz schön eindrucksvoll. Aber mehr nicht. Genauso, wenn jemand hier vor unserem Gemeindehaus steht, würde er nicht sagen, oh, das Gebäude zeigt aber, wie groß Gott ist. Nee, ja, diese Funktion haben Gebäude nicht mehr. Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 19, dass wir Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes sind. Und das ist jetzt von der Auslegung her nicht ganz das Erste, woran man denkt, aber ich wage diese Übertragung trotzdem mal. Vielleicht müssen wir als Menschen dazu taugen, diese Funktion der Kirchengebäude bzw. der Altäre zu übernehmen. Und mit unserem Leben und Reden zu bezeugen, dass Gott regiert, dass er herrscht, dass er die Macht hat. Also, erzählt den Menschen von den Wundern Gottes in eurem Leben. Erzählt, wie Jesus euer Leben verändert hat, wie er wie ihr ihn erlebt habt, wie er zu euch geredet hat. Erzählt den Menschen, wer dieser Jesus ist, der euch frei gemacht hat. Schwärmt von der Liebe und Gnade Gottes. Aber noch viel wichtiger, nicht nur reden, lebt es. Redet und tut. Segnet die Menschen um euch herum. Seid langmütig und geduldig. Vergebt ihnen, liebt sie, seid gastfreundlich. Helft ihnen in ihren Bedürfnissen und Nöten. Seid für sie da, nehmt sie an. Dann werden wir, jeder Einzelne, zu lebendigen Altären Gottes, die seine Herrschaft verkündigen. Ich bin, sage ich euch ganz ehrlich, sehr froh, dass wir heute keine Opfer mehr bringen müssen. Ich glaube, unser Ansehen in der Welt würde nicht übermäßig damit steigen. Und ich glaube, es wäre für mich auch ein Grund geworden, kein Hauptamtlicher zu werden, wenn das meine Hauptaufgabe gewesen wäre, irgendwelche Tiere zu opfern. Das ist nicht so mein Ding. Dann ist aber die Frage, das machen wir nicht mehr, wie bringen wir Gott denn dann die Ehre? Wie ehren wir ihn? Wie loben wir ihn? Das ist ja der Sinn, der hinter diesen Opfern stand. Ganz klassisch passiert das bestimmt in unseren Veranstaltungen. Wir singen Lieder oder bewegen unsere Lippen im Moment. Wir beten, wir denken über Gott und sein Wort nach. Das ist aktive Anwendung Gottes. Aber ich kann Gott auch anbeten außerhalb dieser Form, ohne dafür in einem Gottesdienst sitzen zu müssen. Ich glaube, wir beten Gott an, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, unsere Ressourcen, sei das Zeit, Geld oder Kraft, Ideen, Wohnraum, was auch immer. Damit ehre ich ihn und bete ihn an. Wenn ich Geld spende, damit andere Menschen geholfen werden kann, dann bete ich Gott an. Wenn ich meine Wohnung zur Verfügung stelle, dass dort andere Menschen eine gute Zeit haben, sich geborgen, angenommen fühlen, dann bete ich Gott an. Wenn ich meine Zeit und Kraft einsetze, indem ich alte Menschen besuche, mich mit Kindern abgebe, für andere bete, mit Kindern auf den Spielplatz gehe, was auch immer, dann bete ich Gott an. In Römer 12 steht, euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Und das ist, finde ich, nicht ganz schön übersetzt. Eigentlich müsste es lauten, euer ganzes Leben sei Anbetung Gottes. Das ist das, was uns ausmachen sollte. Unser ganzes Leben soll Anbetung Gottes sein. Das können wir von Noah lernen. Und das Dritte, das spare ich mir hier jetzt, weil das steckt in den anderen beiden Punkten mit drin. Wenn wir leben und reden von der Gnade und Größe Gottes, dann werden wir ein Denkmal. Dann werden wir eine Erinnerung für Gottes Größe sein. Zusammenfassend kann man also sagen, Gott zeigt, dass Noah zeigt, dass sein Glaube in seiner Lebensmitte verankert ist. Und so soll es auch bei uns sein. Unser Glaube, unsere Beziehung zu Jesus betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Ein Christ kann eigentlich keine zwei Gesichter haben. Wir würden zwar manchmal vorgeworfen, dass es so das Gottesdienstgesicht gibt für Sonntagmorgen und dann das Alltagsgesicht. Dass die beiden nichts miteinander zu tun haben. Und das wäre ganz schrecklich. Wenn ich mir Noah angucke und die anderen Personen in der Bibel, das muss zusammenpassen. Der Christ, der am Sonntagmorgen hier ist, ist derselbe, der unter der Woche Jesus die Ehre gibt und damit lebt. Wenn wir das tun, wenn das so ist, dann würden wir automatisch zu diesen lebendigen Altären werden, zu Wegweisern, die Menschen auf den auferstandenen, lebendigen Jesus hinweisen. An der Stelle ist die Geschichte vorbei, zumindest für Noah. Noah tut ab jetzt nichts mehr, aber Gott handelt weiter. Und er tut noch zwei Dinge, die ich mir noch mit euch angucken möchte. Das erste ist, dass Gott nach dem Ende der Sintflut, das erste, was er tut, ist, dass er einen alten Auftrag erneuert. Im Schöpfungsbericht, noch vor dem Sündenfall, hat Gott den Menschen den Auftrag gegeben, sich zu vermehren und sich die Erde untertan zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieses Untertan machen, das klingt manchmal so ein bisschen nach Schreckensherrschaft, nach Unterdrückung, nach einem Diktator, nach einem Despoten. Der Mensch soll die Erde knechten, gefügig machen, unterdrücken, kleiner Diktator werden. Das mag bei uns so klingen, damals schwingt das nicht mit. In den Worten, die da im Alten Testament sowohl in der Schöpfung als auch nach der Sintflut verwendet werden, schwingt da nichts Negatives, Gewaltbereites mit. Man muss da immer, darf da nicht vergessen, als dieser Auftrag zum ersten Mal gegeben wird, gibt es noch gar keine Sünde. Die ist noch gar nicht in der Welt. Und dann kann dieser Herrschaftsauftrag nichts Sündiges an sich haben. Also all die Sachen, die ich gerade genannt habe, dieses Unterdrückende, das ist eine Folge von Sünde. Das war am Anfang gar nicht eingeplant. Der Mensch soll sündlos untertan machen. Das ist ein künstlerisches, gestalterisches Handeln. Der Mensch ist dazu aufgerufen, die Welt zu gestalten, zu formen, zu bewahren, zu bewachen, zu behüten. Und das impliziert natürlich Herrschaftsgewalt. Wenn ich etwas gestalten soll, muss ich Möglichkeiten, muss ich Macht dazu haben. Und wir können da kreativ werden. Und wenn man über diesen Auftrag nachdenkt, muss man nochmal in den Schöpfungsbericht gucken. Direkt vor diesem Auftrag redet Gott von der Ebenbildlichkeit des Menschen. Er sagt, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sein. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und nicht nur in dem, wie wir aussehen, sondern vor allem da nach unserem Wesen. Wir sind geschaffen wie Gott. Das kann man auf alle Bereiche beziehen. Wir sind kreativ, weil Gott kreativ ist. Wir haben Lust und Bedarf nach Gemeinschaft, weil Gott Lust und Bedarf nach Gemeinschaft hat. Wir können etwas schaffen, gestalten, voranbringen, fördern, weil Gott das alles in uns hineingelegt hat, weil es seinem Wesen entspricht. Und das hat dann natürlich Auswirkungen auf den Befehl, den er uns direkt danach gibt. Wir als seine Ebenbilder sollen gefälligst so herrschen, so gestalten, wie er das tun würde. Gott ist der Maßstab dessen, wie wir diese Welt gestalten sollen. Und wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass Gott kein Diktator, Gewaltherrscher, Egoist, Despot oder ein Schwächling ist und auch kein Unterdrücker. Also sollen wir das alles auch nicht sein. Gott ist vielmehr ein weiser, gerechter, fördernder Herrscher. Und so soll auch unsere Herrschaft aussehen. Und ich finde es schon spannend, dass Gott diesen Auftrag erneuert an der Stelle. Ich hätte verstehen können, wenn er gesagt hätte, alles klar, komm, das mit der Schöpfung ist in Ordnung, machen mit Noah weiter, aber den Auftrag, haben wir ja jetzt ja gemerkt, kriegen die Menschen nicht hin. Das machen wir jetzt anders. Wer soll die Welt gestalten? Das geben wir mal den Giraffen. Die sollen jetzt mal die Welt gestalten. Oder irgendjemand anders. Oder er macht selber. Oder keine Ahnung. Aber der Mensch hat doch ganz eindeutig gezeigt, der kriegt das nicht hin. Der kann das nicht. Nee. Gott sagt, und den Auftrag, den ich dir gegeben habe, der gilt immer noch. Trotz Sündenfall und Sintflut hält Gott an seinem Auftrag fest. Er lässt die Erde sie weiter bewahren, stellt ihn wieder in die Verantwortung, obwohl er um sein Herz weiß. Und das finde ich echt mutig von Gott. Und das heißt aber auch, dass uns dieser Auftrag heute noch gilt. Wir Christen unserer Prägung haben einen ganz klaren Schwerpunkt in unserer Frömmigkeit und Gemeindearbeit. Wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sorgen uns um die Seelen der Menschen. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, ihr Leben von ihm verändern lassen, zum Ziel ihres Lebens kommen. Darauf richten wir ganz, ganz viel auf. Davon reden wir ganz viel und dafür tun wir ganz viel. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig. Das ist unser Auftrag. Das ist der Kern dessen, was wir hier tun. Und das ist gut, aber es ist leider leicht verkürzt. Es verkürzt nämlich diesen Auftrag, den Gott uns da gegeben hat, den wir oft vergessen. Ich nehme mal zwei Beispiele, wie das aussehen könnte, dass wir einen Gestaltungsauftrag für diese Erde haben. Der erste Impuls ist, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Ich finde das echt immer wieder faszinierend, wie kurz das Gedächtnis von Menschen reicht. Da kippt irgendeine Tiefbohrplattform um und Millionen von Litern Öl fließen ins Meer. Nachdem das halbwegs eingedämmt ist, bohrt man an einer anderen Stelle einfach weiter. Wir zerstören unsere Umwelt, als hätten wir noch eine zweite, dritte und vierte in der Hinterhand und könnten die einfach vorziehen. Jetzt kann man sagen, ja, was kann ich denn dafür, wenn die da noch Öl bohren? Was kann ich denn dafür, wenn die den Regenwald abholzen? Das ist doch außerhalb meines Einflussgebietes. Man kann erstmal wirklich nichts dafür, aber trotzdem glaube ich, wir sollten da Stellung beziehen. Wir sollten da eine Meinung haben. Und sollte klar werden, dass der Mensch in diesem Bezug seinen Auftrag nicht erfüllt. Und das gilt auch im Kleinen. Wie sieht es mit meinem Energieverbrauch aus? Wie gehe ich persönlich mit den Ressourcen um, die uns Gott zur Verfügung stellt? Lebe ich, als gäbe es kein Morgen? Fahre jeden Meter mit dem Auto, der nur geht? Oder versuche ich verantwortungsbewusst mit solchen Dingen umzugehen? Wie sieht es aus mit Tierschutz? Kann ich es verantworten als Christ, dass ich billiges Fleisch esse und dafür Tiere nicht artgerecht gehalten werden, auf ja, unmenschliche, untierische Art und Weise zu Tode gebracht werden und dabei auch noch Menschen ausgebeutet werden, die das Ganze tun müssen? Tönnies war gerade querbeet in allen Medien. Wir haben einen Auftrag bekommen, Dinge zu gestalten, Verantwortung für die Schöpfung Gottes zu übernehmen, die wir auch ja, in unseren kleinen, begrenzten Möglichkeiten annehmen können. Das eine war jetzt Natur, jetzt können wir mal auf Soziale gucken, die soziale Komponente. Ich glaube nicht, dass es Gottes Plan war, dass Menschen hungern müssen, an dreckigem Wasser sterben und so weiter. Klar, kann man auch hier sagen, ich kann doch nichts dafür, wenn da in Afrika sowas passiert, was ist denn das meine Verantwortung? Klar. Aber ich glaube, dass wir da sehr wohl etwas gegen tun können. Wenn alle nur wegschauen, wird sich nie was ändern. Und wenn wir unseren Mund aufmachen, uns informieren, uns beteiligen, kann man sehr wohl was bewegen. Und es geht ja eben nicht nur um die armen Kinder in Afrika. Soziale Missstände können wir direkt vor unserer Haustür beheben. Können wir Christen es zum Beispiel zulassen, dass wir Produkte zum Ramschpreis bekommen? Ich habe mal geguckt, das billigste T-Shirt, was ich bei Kick gefunden habe, war 1,99 Euro. Und es gibt den Spruch in der Wirtschaft, jedes Produkt hat seinen Preis. Die Frage ist nur, wer ihn bezahlt. Entweder ich bezahle ihn als Konsument mit meinem Geldbeutel. Und wenn ich ihn nicht bezahle, bezahlt ihn eben eine Näherin in Bangladesch, die da unter sklavenartigen Bedingungen arbeiten muss. Und ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, wer den Preis für meine Dinge bezahlt. Kann man einwenden, ja, es ist doch viel komplexer, ist es bestimmt. Aber erstmal, glaube ich, können wir da doch durchaus was tun. Ich habe es selber in der Hand, ob es mir egal ist, dass in meiner Nachbarschaft Menschen einsam sind oder ich was dagegen tun will. Ich habe es selbst in der Hand, mich um meinen Nächsten zu kümmern und so diesen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, zu erfüllen. So, und vielleicht hat jetzt der ein oder andere die ganze Zeit so innerlich ein bisschen mit den Augen gerollt. So, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, ach komm, muss denn das sein? Wisst ihr, warum das so ist? Weil das Themen sind, die Gruppen besetzt haben, die uns nicht so passen. Das sind die Grünen, das sind die Linken, das sind die Esoteriker, vielleicht auch die Kirche, die mit ihren sehr politischen Predigten, wo wir uns denken, die sollen Jesus verkünden, die sollen mal Schuster, bleib mal bei deinen Leisten. Nur weil die diese Themen besetzt haben, ist das der Grund, dass wir das nicht mehr dürfen? Verflixt, nein, wir haben einen Gott, der uns einen Auftrag gegeben hat und diesen Auftrag dürfen wir ausführen. Geht in einen beliebigen Bioladen und guckt euch an, was für Flyer da ausliegen, die sich mit Bewahrung der Schöpfung oder sowas befassen. Da ist kein einziger frommer Flyer dabei. Das sind die ganzen Esoteriker, die sich damit beschäftigen. Aber meine Güte, unser Gott hat diese Welt gemacht. Unser Gott hat uns diesen Auftrag gegeben. Und ich lasse da nicht zu, oder ich will nicht zulassen, dass andere das doch, die dürfen das gerne auch machen. Aber es ist unser genuiner Auftrag. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott sagt, wenn meine Kinder das nicht hinbekommen, meinen Auftrag auszuführen, dann suche ich mir andere, die das machen, die mich nicht kennen, und gibt es ihnen ins Herz. Also, nur weil jemand anders diese Themen besetzt, dürfen wir es nicht lassen, weil wir einen ganz klaren Auftrag in der Bibel haben, uns um diese Schöpfung zu kümmern, sie zu bewahren. Wir dürfen uns da gerne von anderen abgrenzen, wir dürfen uns gerne unsere eigenen Themen besetzen. Aber tun sollten wir es trotzdem. Es wird uns Zeit, dass wir uns wieder neu bewusst werden, wozu Gott uns beauftragt hat und wir da ganzheitlicher denken lernen. So. Zum Abschluss unserer Predigtreihe zu Noah und seiner Arche möchte ich mir noch ein Versprechen mit euch ansehen, das Gott den Menschen zum Abschluss dieser Geschichte gibt. Das ist die zweite Sache, die Gott noch tut. Und das ist von einer riesigen Bedeutung. Gott verspricht, nie mehr eine Sintflut zu schicken und die Menschen von diesem Planeten zu waschen. Er verspricht, die Menschheit nie mehr zu vernichten. Solange diese Welt besteht, wird es Menschen, wird es Leben auf unserem Planeten geben. Das hat Gott versprochen. Und ich finde es ganz spannend, in welchem Bewusstsein Gott dieses Versprechen gegeben hat. Man könnte ja denken, dass Gott sagt, okay, nach der Sintflut, Noah und seine Familie habe ich gerettet, weil das Gerechte waren. Die waren fromm, die waren gut drauf. Jetzt ist alles Sündige ist weggewischt und jetzt kann ich mit denen neu anfangen. Also kann ich denen auch ein Versprechen geben, weil jetzt wird es ja gut. Nein, Gott wusste ganz genau, wie Menschen ticken, wie auch Noah und seine Familie ticken. In der Geschichte sagt er nämlich wortwörtlich, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde vernichten, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Obwohl Gott weiß, was die Sünde aus seiner sehr guten Schöpfung gemacht hat, trifft er diese endgültige Entscheidung. Nie mehr ein solcher Vernichtungsfeldzug. Nie mehr globales Strafgericht. Und das trotz der Schuld der Menschen. Wisst ihr, wie man das nennt? Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Hier im Anfang des Alten Testaments zeigt sich schon die erbarmende, gütige Seite Gottes, die dann später in Jesus ihren Höhepunkt findet. Was wir lesen, ist Gnade pur, Evangelium eben. Jetzt nochmal genau hingeguckt, er sagt nicht, die Welt wird nie untergehen. Er sagt, solange diese Welt besteht, wird es immer noch Menschen und Leben geben. Wenn man in der Bibel weiterliest, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, merkt man sehr wohl, dass diese Welt hier irgendwann zu ihrem Ende kommt. Dann, wenn Gott will. Im Alten Testament nennt man das der Tag des Herrn. Im Neuen Testament ist es das Kommen Jesu. Dann wird alles neu. Neuer Himmel, neue Erde. Das Alte wird nicht mehr sein. Aber bis dahin, bis Gott das tut, bis Gott das zum Ende bringt, wird es Menschen und wird es Leben geben. Dieser Zeitpunkt kommt dann, wenn Gott es für richtig hält. Und das zeigt mir diese zwei Dinge. Ich habe manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so hört, oh, ein Asteroid rast auf die Erde zu und dann könnte es zur Kollision kommen. Oder die Berichterstattung über den Klimawandel, wo man sich denkt, ja, wenn wir nicht aufpassen, gibt es bald keine Menschen mehr. Und die Atombombe und der Weltkrieg und was weiß ich. Dass man Angst bekommt, oh Gott, der Mensch schafft es tatsächlich irgendwann mal, das hier alles kaputt zu machen. Und die Noah-Geschichte lehrt uns, das wird nicht passieren. Was nicht heißt, dass wir nicht gegen diese Dinge was tun sollen, wenn wir die Möglichkeit haben, siehe eben. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir es schaffen, Gottes Schöpfung auszurotten, weil es Gott ist, der das alles zu einem guten Ende bringt. Und das Zweite ist, ich muss bei Naturkatastrophen keine Angst haben, dass dies ein Strafgericht Gottes sein könnte. Auf diese Art und Weise handelt Gott heute nicht mehr. Das lernen wir aus der Noah-Geschichte. Jesus bestätigt es in Lukas 13. Natürlich hat die Schuld der Menschen, was mit den Auswirkungen auf unsere Natur, auf andere Menschen zu tun. Wenn irgendwelche Dürrekatastrophen in Afrika sind, weil irgendwelche Konzerne Wasser abgraben, dann hat das Leid dieser Menschen natürlich mit der Schuld zu tun. Aber es ist nicht, dass Gott sagt, ich schicke diese Dürre, diese Flut, dieses irgendwas, um zu strafen. Das ist nicht mehr die Art, wie Gott handelt. Gott schließt einen neuen Bund mit den Menschen und malt seine Unterschrift in den Himmel. Der Regenbogen soll von dieser Zeit an die Erinnerung daran sein, dass Gott die Menschheit nie mehr vernichten wird. Also, jedes Mal, wenn du auch heute einen Regenbogen siehst, ist es Zeit innezuhalten, Gott zu danken, dass er ein treuer, gnädiger und barmherziger Gott ist. Und ein Hinweis noch zum Abschluss meiner Predigt zu diesem Bund. Das ist nämlich ganz spannend. Dieser Bund ist kein Wenn-Dann-Bund. Und das war normal für die damalige Zeit. Wenn ihr euch an meine Regeln haltet, dann passe ich auf euch auf. Ein Starker hat dem Schwachen seine Bedingungen diktiert. Und Gott sagt hier bedingungslos, egal was ihr tut, egal was ihr lasst, meine Zusage gilt. Ich werde euch nicht mehr zerstören, egal was kommt. Und das ist echt krass für die damalige Zeit. Und das zeigt auch, dass Noah hier schon der Hinweis auf Jesus ist. Weil genau das ist das Wesen des Bundes, was Gott durch Jesus mit uns. Das ist der neue Bund. Dass du Vergebung erfahren hast, dass du von Neuem lebst, dass du gerettet bist, ist ohne jede Vorbedingung. Gott sagt nicht, wenn du brav bist, wenn du tust. Nein. Ich biete dir ewiges Leben an. Komm zu mir. Das ist Evangelium schon im Alten Testament. Und darum schließt er einen für ihn total nachteiligen Vertrag. Er hat nämlich kein Druckmittel mehr in der Hand. Aber wenn, dann kann man sagen, du, pass auf, ansonsten, Gott sagt nein, ich habe mein Wort gegeben und ich halte mich daran. Das ist echt krass, weil er uns liebt, weil er uns will, jetzt und für immer. Und für mich ist das eine ganz große Motivation. Ey, wenn Gott so einen Vertrag mit mir schließt, wenn er mir so einen Vorschuss an Vertrauen gibt, dann will ich diesem Gott noch besser kennen und noch mehr nachfolgen. Amen.